Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus immer reichlicher zuteil werden. Amen. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort aus dem Lukas-Evangelium hören, Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Lukas, Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst auch du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. So sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir wollen heute Morgen ein kurzes Gleichnis hier von unserem Herrn betrachten, das zum sogenannten Sondergut des Lukas-Evangeliums gehört. Es offenbart uns eine große pädagogische Weisheit, mit der Jesus Christus seine Jünger behandelte. Das Gleichnis handelt von einem dienenden Knecht. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie wir als Nachfolger Jesu über unseren Dienst, den wir vor Gott tun, denken sollen. Auch wenn wir Knechte Gottes sind, sind wir von unserer Natur her noch immer Menschen und von daher denken wir auch oft über uns selber nach. Wir sind natürlich geneigt, uns selbst vor dem geistigen Spiegel aufzustellen und zu fragen, bin ich gut? Habe ich nicht etwas Ordentliches geleistet? Das ist etwas, was aus den natürlichen Menschen kommt. Und vielleicht kommen dann auch noch Geschwister aus der Gemeinde auf uns zu und zollen zu, die das, was wir im Dienst für das Reich Gottes getan haben, zu bestätigen mit den Worten, du hast wirklich etwas geleistet oder du warst und bist fleißig, und ohne dich wäre dies und das überhaupt nicht zustande gekommen. Und dann stehen wir natürlich in der Versuchung, uns für gut und nützlich zu halten und von uns zu denken, lieber Herr, du siehst doch, was ich alles geleistet habe. Ist doch alles gut, oder? Doch solche Gedanken macht unser Herr Jesus mit unserem heutigen Predigttext grundlegend zunichte. Er erzählt uns dazu ein Beispiel, das wir uns heute Morgen nun genauer anschauen wollen. Bemerkenswert in diesem Gleichnis ist zunächst, dass der Dienst der Knechte Gottes hier unter dem Doppelbild des Ackerbaus und der Hirtenarbeit dargestellt wird. Der ein oder andere mag sich erinnern, dass auch der Apostel Paulus mehrfach es angeführt hat, wo auch wie in den Evangelien das Bild der Erntearbeit und der Hirtenarbeit oft benutzt wird. Und damit wird nichts anderes dargestellt als die apostolische Arbeit in ihrer Schwere, in ihrer schweren und leichten Seite. Und jeder Jünger soll also getreu und geduldig diese Arbeit ausführen, die ihm auferlegt ist. Und unser Herr Jesus benutzt hier nun das Beispiel eines Landwirts, der in seinem Betrieb Knechte beschäftigt, die ihm bei der Arbeit zur Hand gehen. Er spricht von einem Knecht, der zum Beispiel pflügt oder das Vieh weidet, mithin also ganz normale alltägliche Arbeiten verrichtet, wie sie halt auf einem Bauernhof, heute würde man sagen, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb anfangen. Der Knecht tut also, was ihm jeweils aufgetragen wird. Er ist also nicht der Besitzer des Bauernhofes. Er hat sich auch nicht um die geschäftlichen Dinge dort zu kümmern. Und er bestimmt auch nicht das Konzept, nach dem der Betrieb auf diesem Hof ablaufen soll. Denn das ist erstmal alles Sache seines Herrn. Hier geht es darum, dass der Knecht erst einfach mal ganz das tun soll, was ihm sein Herr aufträgt. Und das mag heute dieses und morgen jenes sein. Und wenn dann der Knecht abends von seiner Arbeit nach Hause zurückkehrt, wie wir gehört haben, hört sein Dienst auch noch nicht auf. Jesus macht uns hier deutlich, dass es im Normalfall doch so ist, dass ein Herr dann nicht hergeht und zu seinem Knecht sagt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Der Knecht ist und bleibt immer noch Knecht. Er ist da, um seinem Herrn zu dienen. Und deswegen ist es genau umgekehrt. Denn unser Herr sagt, hier in diesem Gleichnis sagt, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und danach sollst auch du essen und trinken. Das bedeutet nichts anderes, als dass beim Essen und Trinken doch zuerst der Herr dran ist. Dann der Knecht. Und dann erst, nachdem der Herr gegessen und getrunken hat, darf sich der Knecht mit Speise und Trank bedienen und auch zur Ruhe gehen. Wir sind es heute gewohnt, sozial und im Sinne der Gleichheit zu denken und haben natürlich wenig Verständnis für eine Gesellschaft, in der es Herren und Knechte gibt. Ich will an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass das Neue Testament hier nicht eigentlich vom Knecht redet im Grundtext, sondern dass da das Wort Sklave steht. Und wie wir alle wissen, gab es Sklaven in der damaligen Gesellschaft jede Menge. Sie waren rechtlose Menschen, sie waren unfrei, sie gehörten mit ihrem Leib, ihrem Herrn und mussten ganz einfach auch ihren Herren gehorchen. Luther hat dieses Wort in seiner Übersetzung mit Knecht wiedergegeben, weil in seiner Zeit und im deutschsprachigen Umfeld von Knechten geredet wurde. Da war der Bauer, der seinen Hof bewirtschaftete, und er hatte eben Knechte. Und unter diesen Begriffen konnten die Deutschen das Gleichnis Jesu gut verstehen, und von daher bleibe ich auch heute Morgen bei diesem Wort Knecht. Und dabei ist es sicher nicht so zu verstehen, als beute unser Herr uns als seine Knechte von früh bis spät aus. Sicher mag es in früheren Zeiten in der damaligen gesellschaftlichen Ordnung so gewesen sein. Und niemand nahm an dieser sozialen Ordnung Anstoß. Doch bei unserem Herrn verhält es nicht so. Und deswegen gibt der Herr Jesus mit diesem Gleichnis auch keine Bewertung der sozialen Verhältnisse hier ab, etwa indem er sagen würde, es ist widerlich, wenn ein Herr sich die Arbeitskraft eines Knechtes in der geschilderten Weise zunutze macht. Und er sagt andererseits auch hier nicht, dass die soziale Struktur einer Gesellschaft so sein müsse. Und dass es Herren und Knechte geben müsse und dass die Knechte ihren Herren dienen müssten. Er nimmt einfach hier ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben, wie es in der damaligen Zeit und später leider auch vorgekommen ist. Und wir wollen dabei auch daran denken, dass es auch heute in unserer demokratischen Gesellschaft soziale Unterschiede gibt. Die sogenannte Leibeigenschaft wurde zwar, wie wir wissen, abgeschafft und der Bürger ist frei, aber dass es bis auf den heutigen Tag noch Ausbeutungen gibt, ist uns allen klar. Und das leider auf allen Ebenen der Gesellschaft. Da gibt es zum Beispiel Anwälte oder Steuerberater in einer Kanzlei, die nach 11 Stunden Arbeit von ihrem Chef kurz vor Feierabend noch zu einem neuen Termin geschickt werden und die noch nicht nach Hause dürfen. Oder ein Angestellter oder Arbeiter, der jeden Tag Überstunden leisten muss. weil der Chef wichtige Aufträge fertigstellen muss, um eben Kunden nicht zu verlieren. Oder nehmen wir eine Putzhilfe, die von einem Haushalt zum nächsten eilt, um ihr mäßiges Einkommen zu sichern. Man könnte sicherlich diese Aufzählung durch alle Berufe noch verlängern. Und ich will hier eigentlich nur damit zum Ausdruck bringen, so viel besser als es die Menschen zur Zeit Jesu geht es uns keineswegs, wenn auch unsere Umstände heute wesentlich besser sind als früher. Und von daher kommen wir zu der Frage, wie sieht es eigentlich in unserem Verhältnis zu unserem Herrn aus? Und wie haben wir das zu verstehen nach diesem Gleichnis? Da fangen wir mit dem Grund an, dass zunächst Gott der Herr und wir als Menschen sind diesem Herrn, unserem Gott, untertan. Gott ist der Herr und wir sind ihm untertan. Auch der Apostel Paulus bezeichnet in seinen Pastoralbriefen mehrfach sich als Knecht unseres Herrn, Jesus. Oder benennt sich auch Knecht Jesu oder Diener Jesu oder auch Haushalter Gottes. Und damit wird doch für uns klar, weder ein Apostel noch ein Prediger, Evangelist, Missionar oder Mitarbeiter in der Gemeinde und darüber hinaus hat das Recht, mehr zu sein als eben ein Knecht Jesu. Wer mit seinem Leib und Leben Gott gehört und mit dem, was Gott ihm gibt, haushalten soll. Wie wir alle wissen, stehen wir nun mal als Knechte Jesu nicht einem sichtbaren Herrn gegenüber, der eben so wie ein Bauer seinem Knecht am Morgen die Anweisungen für sein Tagwerk gibt. Denn wir dienen ja letztendlich einem unsichtbaren Herrn. Und dabei erkennen wir unseren Herrn Jesus als den an, der hier auf Erden war, dessen Leben, Leiden und Sterben und dessen Auferstehung von den Toten hinreichend klar bezeugt sind. Und er ist zum Himmel aufgefahren und sitzt nun zur Rechten des Vaters und regiert sowohl über seine Gemeinde durch den Heiligen Geist als auch über die ganze Welt in seiner unbegrenzten Macht. Kurz gesagt, er ist der Herr über alle Dinge. Und ihm dienen wir mit unserem Leben und Handeln, diesem wunderbaren, allmächtigen Herrn. Und unser Herr Jesus legt uns als seinen Nachfolgern die Dinge, die wir tun sollen, vor die Hände, wenn wir da auch denken an das Wort des Prediger Salomos, dem Prediger 9, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Das bedeutet, wir brauchen also nicht für jeden Handschlag einen besonderen Auftrag vom Herrn, sondern wir erkennen die Situation, in der wir uns befinden, nämlich im Lichte des Wortes Gottes. Und dann können wir auch daraus schließen, was unsere Aufgaben sind. Dabei werden wir in der Weisheit, die Gott uns in seinem Wort gibt und im Blick auf die Zusagen, die uns Gott im Evangelium macht, über unser Handeln entscheiden. Meistens ist es also ziemlich klar auch, was es zu tun gibt dadurch. Und wenn mal nicht, so dürfen wir im Gebet um Hilfe bitten und den Herrn fragen, was wir in seinem Namen zu tun haben. Und wenn wir einen solchen Auftrag dann auch kriegen von dem Herrn, egal in welcher Berufung oder in welchem Beruf, dann werden wir das auch tun. Mit aller Sorgfalt. Und deswegen wird sich zum Beispiel auch ein Prediger, der das Wort Gottes zu verkündigen hat, rechtzeitig hinsetzen und in aller Sorgfalt eine Predigt vorbereiten. Ein Arbeiter und ein Angestellter werden gewissenhaft die Aufträge ausführen und wenn es erforderlich ist, sich gegebenenfalls auch schon zu Hause darauf vorbereiten. Und sicherlich ist das alles, was wir tun, auch eine Arbeit, die mit Mühe, Einsatz und auch zeitlichen Einbußen verbunden ist. und steht damit natürlich der heutigen sogenannten Spaßgesellschaft, in der wir auch leben, entgegen, wo es dann auch heißt heute, der Beruf soll auch Spaß machen. Und wenn mir der Beruf nicht Spaß macht, dann suche ich meinen anderen Beruf, der mir Spaß macht. Ja, so soll es nicht sein. Und deswegen gilt auch, den Dienst an unserem Herrn in allem gebotenen Ernst und Fleiß eben auszuüben, da wo er uns hingestellt hat, damit sein Reich gebaut werde und dass sein Wille geschehe, nicht das, was wir wollen. Und das aber wiederum bedeutet für uns, Knechte Jesu, immer wieder auch Selbstverleugnung und Selbstüberwindung und Einsatz von Zeit und Kraft. Dazu gehört auch, dass man seinem Nächsten um Jesu Willen dient und bewusst das sucht, was ihm hilft, ihn fördert oder ihm nützt. Und zwar auch dann, wenn es einem selber nichts bringt. Weder Geld, noch Anerkennung, noch Dank. Nehmen wir als Beispiel einen Bruder, dessen Ehefrau an Demenz leidet. Er muss sie beaufsichtigen, pflegen und im gegebenen Fall vielleicht auch füttern. Und noch vieles mehr ist drumherum zu tun für ihn. In der Verwirklichung seiner eigenen Wünsche und Ziele in seinem Leben ist er dadurch eingeschränkt oder gar gehindert. Vielleicht wird er dann auch von seinen Geschwistern in der Gemeinde auch noch bedauert. Und von seiner Ehefrau erfährt er kein Wort des Dankes und der Anerkennung. Und auch selbst wenn er im Ruhestand lebt und die Zeit hat, sich um seine kranke Frau zu kümmern, ist seine Situation keineswegs, wie man es heute sagen würde, vorteilhaft. Aber sofern er es vermag, wird er doch diese Aufgabe um Jesu Willen wahrnehmen. Denn auch das ist ein Dienst für unseren Herrn. So könnte man viele beliebige Beispiele noch nehmen. Alles, was wir tun, tun wir doch für den Herrn letztendlich. Da, wo er uns hingestellt hat, an dem Platz. Sei es an der Arbeitsstelle, sei es im Dienst für den Herrn in der Gemeinde. Auch die Kinder, die in die Schule gehen. Letztendlich sollen wir unseren Herrn damit verherrlichen und ihm dienen. Und wenn ein Kind aus meiner Bibelgruppe sagt, dass es ein Traktat in der Schule weitergegeben hat, dann freue ich mich darüber, aber es ist natürlich auch dann ein Dienst für den Herrn. Doch nun stellt sich die Frage natürlich, wenn ich einen solchen Dienst tue, meinen Beruf ausübe und so weiter und so fort, habe ich denn dann auch Anspruch auf einen Lohn? Gut, der Arbeiter, der Angestellte wird seinen Lohn bekommen. Doch wie sieht es aus für einen rechten Knecht Gottes? Und das wollen wir nun betrachten, wie denn die gerechte Gesinnung eines Knechtes des Herrn aussehen soll und welche Schlussfolgerungen wir daraus für uns zu ziehen haben. Oder kurz gesprochen, wie sollen wir von uns selber denken? Wenn wir nun in unserem Glaubensleben lange im Dienst Jesu stehen und wir uns als seine Nachfolger bewährt haben und wenn wir treu mit den Gaben, die der Herr uns gegeben hat, hausgehalten haben, dann sollen wir nicht von uns denken, wir seien doch sehr erfolgreiche Repräsentanten oder Boten, Diener, Knechte unseres Herrn und haben einen Lohn verdient. Nein, unser Herr Jesus sagt uns hier klipp und klar, wie wir von uns denken sollen in Vers 10. Denn wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Mit diesem Schlusssatz des Gleichnisses wird also jeder Verdienst für das Tun des Knechtes zermalmt. Und da gibt es etwas Wichtiges zu beachten, hier in Vers 10. Nämlich, dass Jesus im Gleichnis nicht die Knechte zermalmt, als wertlose Knechte beurteilt, sondern dass diese Knechte Worte eines Selbstbekenntnisses geben. Die Knechte erkennen selber, dass sie das, was sie getan haben, schuldig waren zu tun. Erkennen wir das auch immer? Oder gehen wir davon aus, dass wir grundsätzlich immer einen Lohn verdient haben? Eine Belohnung, wenn wir für den Herrendienst tun. Ich hoffe, dass wir auch zu dieser Schlussfolgerung kommen. Wir Gotteskinder nämlich schulden Gott, unserem Schöpfer, Dank und Gehorsam. Wir sollen tun, was Gott will. Wir sollen im Dienst Gottes eben unsere Lebenserfüllung finden. Und nicht all in diesen Verführungen dieser Welt, die sich auf jeglichen Gebieten befinden. Sei es durch Computer, Fernsehen etc. All diese Dinge, die uns eigentlich davon abhalten sollen, solche Dienste zu tun. Vielleicht mal in der Schrift zu lesen oder ein gutes christliches Buch zu lesen, zu beten. All diese Dinge sind in Gefahr durch diese Verführungen aus der Welt. Sind wir uns dabei noch bewusst, wie oft wir noch sündigen, indem wir unseren Herrn betrüben, indem wir in unserem Egoismus uns selbst immer wieder suchen und leider auch oft an unserem Nächsten achtlos vorbeigehen? Wie oft handeln wir auch aus dem Unglauben heraus? Das geht vielleicht bei dem einen oder anderen so weit, nach dem Motto, als gäbe es keinen Gott. Wie oft übertreten wir Gottes Gebote? Indem wir vielleicht lügen oder indem wir uns etwas nehmen, was uns nicht gehört. Oder etwas sagen, was einen anderen verletzt. Denken wir, was Jakobus sagt. Die Zunge ist ein tödliches Glied. Und so könnten wir noch weitere Beispiele nennen, aber sollte doch jeder bei sich selbst erkennen heute Morgen, wo er da versagt hat oder es gar noch tut. Und ihr Lieben, selbst wenn wir alles tun würden, was Gott uns gebietet, so werden wir nichts anderes tun, als was wir ohnehin schuldig zu tun sind. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, im Dienst Gottes kann man keine Verdienste erwerben. Wir können nicht erwarten, dass wir für unsere Leistung noch einen Lohn bekommen würden. Wir haben uns in den letzten Brüderstunden zum 500. Reformationsjahr mit Martin Luther beschäftigt und haben uns von daher auch mit der Lehre der katholischen Kirche beschäftigt. Und wir haben festgehalten, dass hier der Gedanke vollkommen abwegig ist, der sich in der katholischen Lehre findet, dass Menschen verdienstvolle Werke tun können. Die römische Kirche hat im Zusammenhang der Ablasstheologie gelehrt, wie wir es gehört haben, dass die guten Werke, die die Heiligen angehäuft haben, zum Verdienst Jesu und damit zum Schatz der Kirche hinzukämen. Und dass die Kirche dieses Verdienste der Heiligen im Ablass verwalte, um nicht zu sagen zu verkaufen. Und Luther argumentierte dagegen, wie wir gehört haben, dass kein Heiliger überschüssige Verdienste haben könne, denn er könne nie mehr tun als das, was er zu tun schuldig ist. Jetzt mag der eine oder andere aber auch für sich denken und sagen, in der Heiligen Schrift gibt es doch auch jede Menge oder eine Reihe von Aussagen, die uns Lohn für unser Handeln in Aussicht stellen. Und die wollen wir nun auch betrachten. Und da es davon ja nicht wenige gibt, sondern eher viele gibt, habe ich nun mal hier herausgesucht. Der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther, im 1. Korintherbrief Kapitel 3, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Oder im 2. Brief an die Korinther Kapitel 5, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Und an die Kolosser schrieb Paulus in Kapitel 3, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht in den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Antimotheus schrieb Paulus im 2. Brief, Kapitel 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und zum Schluss, letztlich sagt unser Herr Jesus Christus selbst in der Offenbarung des Johannes, im letzten Kapitel 22, siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Wir haben also hier diese vier Punkte, die davon sprechen, dass es für Knechte Jesu einen Lohn gibt. Und bedenken wir alle die, denen Jesus mit diesen Worten diesen Lohn in Aussicht stellt, haben nach seinen Worten in unserem Predigtext nichts anderes und nichts mehr getan, als das, was sie zu tun schuldig waren. Ja, sie werden, da sie ja allesamt Sünder sind, eigentlich viel weniger getan haben, als das, was sie eigentlich hätten tun sollen. Und warum doch noch Lohn? Haben wir Lohn verdient? Um das verstehen zu können, müssen wir uns vor Augen führen, dass auch der Knecht in den Worten Jesu in unserem Predigtext natürlich einen Lohn bekommt. Die Schrift sagt grundsätzlich, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Doch dabei müssen wir festhalten, dass wir vor unserem Herrn mit unserer Arbeit oder dem Dienst für ihn keine Ansprüche begründen können. Wir haben keinen Anspruch auf diesen Lohn. Denn wir sind, wie wir gehört haben, nach wie vor Sünder und haben ja eigentlich nur die Verdammnis verdient. Aber Gott gibt uns eben in seiner gnädigen Gesinnung das Heil. Er vergibt uns die Sünden. Er rechnet uns die Gerechtigkeit seines lieben Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zu und schenkt uns das ewige Leben. Eben um das Werk Jesu willen, dass er am Kreuz unseren Schuldschein vor Gott zerrissen hat, welches wir auch gleich gedenken wollen im Abendmahl. Wer gut zugehört hat, so ist auch, wird hören und verstehen, dass auch der Lohn, der uns mit den vorigen Worten, die ich zitiert habe aus der Heiligen Schrift, und der uns in Aussicht gestellt wird, eben alleine ein Gnadenlohn und eben kein verdienter Lohn gemeint ist. Ist das uns so noch bewusst, ihr Lieben? Gnadenlohn? Lohn aus Gnade? Und nicht aus Verdienst. Das bedeutet doch, dass wir wissen müssen, was immer uns von Gott zugewandt wird, entspricht und entspringt alleine der gnädigen Gesinnung Gottes uns gegenüber. Wir können vor Gott keinen Dienst begründen. Und das müssen wir uns fest in unseren Herzen einprägen. Auch wenn wir unser Leben lang Jesus die Treue gehalten haben, wenn wir im Glauben standhaft geblieben sind, wenn wir mit Jesus auch unserem Herrn und unserer beruflichen Arbeit gedient haben, an dem Arbeitsplatz, an den er uns gestellt hat, sei es in einem sogenannten weltlichen Beruf oder sei es im Dienst einer Gemeinde oder in der Mission oder in einem anderen christlichen Werk, niemals können wir uns im Blick auf unsere eigene Leistung stolz und befriedigt zurücklehnen und denken, was bin ich doch für ein nützlicher und erfolgreicher Christ. Nein und abermals nein, ein solches Gedankengut ist völlig unbiblisch. Werfen wir an dieser Stelle noch einen Blick zurück auf die Worte, die vor unserem Predigtext in Vers 5 stehen. Da bitten die Jünger unseren Herrn Jesus drum, stärke uns den Glauben. Es ist interessant hier, dass Lukas die Jünger hier als Apostel bezeichnet. Vermutlich hatten sie im Blick auf ihre künftige Tätigkeit die Sorge, den Anforderungen, die ihr Dienst an sie stellen würde, nicht entsprechen oder nicht genügen zu können. Immerhin aber bitten sie Jesu nicht um Macht, um Sicherheit oder Reichtum, sondern um das, was bei Gott letztendlich zählt, um den Glauben. Und unser Herr antwortete ihnen dann in Vers 6, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und setze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Und damit sagt unser Herr doch nichts anderes auch hier mit diesem Wort, ihr braucht nicht unbedingt, ihr braucht keinen großen Glauben. Es reicht, wenn er so klein ist wie ein Senfkorn. Entscheidend ist, dass ihr mir glaubt, entscheidend ist, dass ihr auf mich seht, dass ihr mir folgt und mir vertraut. Und unter dieser Perspektive gewinnt auch unser Gleichnis seinen richtigen Sinn. Wenn wir im Glauben handeln, dann werden wir auch uns selber recht einschätzen. Dann werden wir erkennen, alles, was ich tue, ist mir letztendlich von Gott gegeben. Auch ob es unsere konkreten Lebensumstände sind, unsere geistigen Fähigkeiten und vielleicht auch unsere materiellen Möglichkeiten, die uns der Herr geschenkt hat, die wir haben und mit denen wir leben dürfen, sind uns von Gott letztendlich gegeben. Und was wir in unserer Arbeit oder in unserem Dienst bewirken können, ist uns ebenfalls alles von Gott gegeben. Wir sind nicht der Herr unserer Arbeit, sondern Jesus selbst ist für das verantwortlich, was er uns gibt oder auch eben nicht gibt. So gesehen handeln wir aus der Perspektive des Knechtes, der eben nicht auf sein Recht pocht, sondern auf das sieht, was ihm sein Herr vor die Hände gibt, um es zu tun. Das soll jetzt keineswegs heißen, dass unser Herr Jesus uns als seine Knechte keine Ruhe gönnen würde oder dass er uns ständig unter Stress setzen würde. Sicher mag es Zeiten in unserem Leben geben, in denen es viel zu tun gibt und die Arbeit drängt. Aber wir dürfen wissen, es mag ebenso Zeiten geben, in denen wir in ruhigeren Fahrwassern wandeln dürfen. Der Herr wird uns nicht über unser Vermögen versuchen. Das bedeutet für uns, wir tun unsere Arbeit und den Dienst im Glauben an das Evangelium. Das Evangelium ist immer wieder das Fundament für das, was wir tun. Und dabei heißt auch Glaube hier nicht, dass wir im wörtlichen Sinne Berge versetzen sollen, also Dinge von Gott erwarten sollen, die letztendlich für uns keinen Sinn ergeben. Er gibt uns nur das, was für uns gut ist. Und was er nicht gibt, das ist eben nicht für uns gut. Wir sollen also unserem Herrn so vertrauen, in den kleinen und großen Herausforderungen, die sich uns, einem jeden von uns, die im Alltag stellen. Und das jeden Tag aufs Neue. Und so können wir auch in Zeiten des Streites gelassen sein. Sei es in der Arbeit, sei es wie die Gemeinde Jesu nach außen hin, weil wir Frieden mit Gott haben. Wir können in Zeiten der Bedrohung und der Angst getrost sein, weil wir darauf vertrauen, dass der Herr alles zu unserem Besten kehren wird. Und wenn nicht hier auf Erden, so doch spätestens in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit im Himmel, wenn wir beim Herrn sein dürfen. Dann werden wir die Frucht unserer Arbeit auch bei Gott suchen, unter seinem Segen, weil wir darauf vertrauen, dass der Herr unser ganzes Handeln gnädig ansieht. Wir werden mit unserer Zeit, unserem Besitz vor Gott dann haushalten, nicht nur, weil wir erkennen, dass uns diese Güter von Gott gegeben sind, sondern auch, weil wir darauf vertrauen, dass das, was wir im Umgang mit den von ihm geschaffenen Dingen tun, nämlich um eben dem Herrn wohlgefällig zu sein. Indem wir erkennen, dass wir Knechte Jesu sind, werden wir uns auch zurücknehmen im Umgang mit anderen Knechten Jesu. Denn wir sollen wissen, Gott kann sich jederzeit einen anderen berufen, der ihm in gleicher Gesinnung dient. Gott ist nicht von dir und mir abhängig, wenn ich sage, ich mache dieses und jenes nicht mehr. Gott kann jede Stelle, jeden Platz wieder ausfüllen. Und schon deshalb werden wir uns nicht für so wichtig oder gar unentbehrlich für das Reich Gottes halten. Wir sind nur Knechte, die im besten Fall das tun, was zu tun schuldig wir sind. Ja, da müssen wir nur an eines denken, dass wir eben nicht nur Knechte Jesu sind. Jetzt kommt auch die andere Seite, die, sagen wir mal, positive Ausdrucksweise gegenüber das Wort Knecht. Denn die Bibel macht uns in aller Klarheit deutlich, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, zugleich auch Gottes Kinder sind. Und als solche auch Erben seines Reiches. Wir dürfen Gott als unseren Vater im Himmel anrufen und dessen gewiss sein, dass wir am Tag des Herrn als Kinder Gottes offenbar werden, wenn der Herr, dem wir jetzt dienen, in Herrlichkeit wiederkommt. Das heißt, zusammengefasst, die Gesinnung von uns Knechten ist begleitet von der Gesinnung eines Kindes, das seinen Vater im Himmel kennt und lieb hat. Wir kommen zum Schluss und fassen nochmal zusammen. Der Grundgedanke dieses Gleichnisses ist der, dass jeder Beruf oder jedes Berufen, jedes Vertrauen und jedes Stützen auf die eigene Leistung verdammt wird. Denn alles ist nur Gnade. Das Urteil Jesu über das Werk des Knechtes vernichtet den alten Pharisäer in uns, voll und ganz, indem es in radikaler Weise jeglichen Verdienstgedanken von unserer Seite und jegliche Verpflichtung und Verbindlichkeit Gottes gegenüber auslöscht. Und zu beachten ist der Unterschied zwischen einem Knecht des irdischen Herrn und dem Knecht des himmlischen Herrn. Heute könnte man auch das Wort Herrn, Arbeitgeber, Vorgesetzter, Chef etc. einsetzen. Bei dem irdischen Herrn ist die Dienstbereitschaft für uns ein Müssen. Und bei uns, die wir dem Herrn im Himmel dienen, ist es ein seliges Dürfen, ihm dienen zu dürfen und nicht zu müssen. Auf der einen Seite ein Du sollst, auf der anderen Seite von unserem Herrn ein Ich will, ich darf. Dann auf der einen Seite das Gesetz und da hier bei der Seite unserem Herrn die Freiwilligkeit. In der Welt ein strenger, oft egoistischer Herr und hier der allergütigste Herr, der Herr, der seinen Knecht so unsagbar lieb hat, dass er sein Leben für seine Knechte gelassen hat, was wir gleich auch im Anschluss in der Mahlfeier feiern wollen. Amen.